In der Colorline Arena herrscht Hochstimmung. Es ist ein Abend im Sommer 2003. Tausende Gäste feiern zur Musik von John Bon Jovi die Gründung der HSH Nordbank. In monatelanger Kleinarbeit haben Banker, Politiker und Rechtsanwälte die Hamburgische Landesbank mit der Landesbank Kiel zusammengefügt, die kleine mit der großen. Senatoren und Abgeordnete aus Hamburg und Schleswig-Holstein prosten in die Runde, klopfen sich anerkennend auf die Schultern. Nur eine kleine Gruppe unter den Partygästen weiß an diesem Abend, die bundesweit hochgelobte Landesbank startet mit einem unheilvollen Erbe. Ihre Vorgängerinstitute vererben ihr etwa 45 Milliarden Euro, ein Konglomerat von Risiken. Es ist wenig transparent, nicht durchgängig erstklassig und nur etwas für Kenner.
Ich habe eine Strafanzeige eingereicht bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Die Strafanzeige richtet sich gegen Verantwortliche der HSH Nordbank, noch recht allgemein. Sie ist allerdings dann schon recht detailliert in Bezug auf den Vorwurf, nämlich den Vorwurf einer Untreue in einem besonders schweren Fall.
Gerhard Strate ist Rechtsanwalt in Hamburg. Ein streitbarer Mann, Ende 50 und kein Unbekannter. Er hat die Kindsmörderin Monika Weimer vertreten und den Terrorhelfer Motasadek. Im März hat der Anwalt Nachweise für die angebliche Schuld der Verantwortlichen der HSH zusammengetragen und hat sie an die Staatsanwaltschaft geschickt. Untreue in einem besonders schweren Fall lautet sein Vorwurf.
Die Strafanzeige richtet sich gegen Verantwortliche der HSH Nordbank. Das sind primär natürlich erst einmal die Vorstandsmitglieder der HSH Nordbank, und zwar in den Jahren 2004 bis 2008. Des Weiteren aber in gleicher Weise auch die Mitglieder des Aufsichtsrates, die ihre Pflichten verletzt haben. Des Weiteren aber auch die Abschlussprüfer, die auf Gefahren, die in einer bestimmten Sorte von Geschäft stecken, nicht hingewiesen haben.
Auf der Vorstandsetage der HSH Nordbank hebt keiner ab. 11 Vorstände haben die Nordbank seit der Fusion geführt, 3-mal wechselte der Vorsitz. Öffentlich redet keiner der 11 und erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass die ihnen anvertraute Landesbank jetzt am Abgrund steht. Es redet keiner über eigene Fehler und über die eigene Verantwortung, die das Aktiengesetz jedem Vorstandsmitglied vorschreibt.
Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.
Sorgfältig, gewissenhaft und umsichtig, das sind die Maßstäbe, die für Vorstände von Aktiengesellschaften gelten.
Die HSH ist eine Aktiengesellschaft und eine Landesbank dazu. Sie gehört mehrheitlich den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg und damit deren Bürgern. In ihrer Satzung steht, dass sie eine Geschäftsbank ist und öffentliche Zwecke erfüllt. Weil die Bürger für die Bank haften, hätten die Vorstände eine strafrechtlich relevante Vermögensfürsorgepflicht, sagt Rechtsanwalt Strate. Sie dürften zudem wegen ihres öffentlichen Auftrags nicht mit hochkomplexen Wertpapieren wie Derivaten Geld verdienen. Das schreibt wiederum der Rechtsgelehrte Professor Markus Luther in einem im April veröffentlichten Aufsatz. Seine Begründung: reines Gewinnstreben sei kein öffentlicher Zweck und das Investieren in spekulative Geldanlagen ebenso nicht.
Genau das aber tat der HSH-Vorstand, unterstützt vom Aufsichtsrat und damit den Ländern und Sparkassen. Sie strebten nach abenteuerlichen Gewinnen, weil sie die Ratingagenturen zufriedenstellen und das Institut an die Börse bringen wollten. Sie legten über Gesellschaften, die außerhalb der Bilanz stehen, Milliarden in verschachtelten Wertpapieren an, ohne sie hinreichend zu kontrollieren, ohne die Tragweite dieser Geschäfte ausreichend zu verstehen, ohne genügend qualifizierte Mitarbeiter, entgegen Warnungen aus dem eigenen Hause und eindeutigen Signalen aus den Märkten. Aber der Reihe nach.
Die Jahre bis 2003.
Die Banken fügen zusammen, was sie haben, und teilen es auf. Die Hamburger übernehmen das Kerngeschäft, die Finanzierung von Immobilien und Schiffen, die Kieler den Handel mit Wertpapieren. Viel Erfahrung haben die Kieler damit nicht. Woher auch, meint ein früherer Mitarbeiter.
Gute Leute für Capital Markets waren kaum zu bekommen. Where the hell is Kiel, fragten sie. Es gibt ja nicht mal einen Flughafen, um am Wochenende nach London oder sonst wohin heimzufliegen.
Die zweite und dritte Garde der Kapitalhändler darf dabei sogar Milliarden anlegen. 2005 fällt nämlich die Länderhaftung weg. Die EU hat dieses Privileg der Landesbanken gekippt. Ohne den öffentlichen Leumund kommt die junge Bank nicht mehr so billig an Kapital. Vorsorglich legt sie sich deshalb ein Polster von rund 5 Milliarden Euro zu. Aber wohin mit dem Geld? Die Wahl fällt auf Kreditderivate, weil sie hoch verzinst werden. Kreditderivate zählen zu den kompliziertesten Wertpapieren, die es gibt. Es sind in sich verschachtelte Kunstprodukte.
2003, im Jahr der Fusion, liege der Wert des Kreditersatzgeschäftes bei etwa 45 Milliarden Euro, heißt es unter der Hand. Er ist damit höher als der Wert der jeweiligen Kerngeschäfte. Zum Herrn über das Portfolio wählen die Aufsichtsräte den Kieler Kapitalmarktvorstand Franz Waas, einen international erfahrenen Banker in den 40ern.
In den Portfolien gab es enorme Wertberichtigungen,
berichtet ein Insider.
Das konnte man wegdrücken, ohne dass es publik wird. Das war schon enorm. Das muss man erst mal suchen im Geschäftsbericht. Man kann ja auch gar nicht sagen aus der Bilanz heraus, was ist Kreditersatzgeschäft, was ist Kreditgeschäft. Das kann man verschleiern und anderen Bereichen zuschlagen.
Im Vorgriff auf die Fusion summieren sich im Jahr 2002 diese Wertberichtigungen auf 1,6 Milliarden Euro. Erste Warnsignale einer unvorsichtigen Anlagepolitik. Hauptverursacher ist die Kieler Landesbank. Zur Fusion müssen beide Banken weitere 900 Millionen abschreiben.
Die Jahre 2004 und 2005.
Die sechs Vorstände positionieren sich und justieren die Strategie der Bank. Drei Vorstände kommen aus Kiel, drei aus Hamburg. Bis auf Kapitalmarktvorstand Franz Waas sind allesamt Landesbanker seit Lehre oder Studium. Den Vorsitz übernimmt der 55-jährige Alexander Stuhlmann. Er ist Jurist und ein Mensch, der gut vermitteln kann. Die sechs stecken in einem Dilemma. Um weiterhin als solide Bank zu gelten, nachdem die Länderhaftung abgeschafft ist, muss die Nordbank ihre Erträge steigern. Das fordern die Ratingagenturen. Mit den langfristig ausgelegten Schiffs- und Immobilienfinanzierungen lässt sich diese Vorgabe auf die Schnelle aber nicht erreichen. Das geht nur über den Kapitalmarkt und im Ausland, weiß jeder in der Branche.
Die Vorstände entscheiden, jede Sparte auszubauen und im Kreditersatzgeschäft die Erträge zu steigern. In diese Zeit fällt die organisatorische Aufwertung der Niederlassung in Luxemburg. Bei ihr wird die eiserne Reserve der Bank gebündelt, die vorher an 7 Standorten weltweit gemanagt wurde, zum Beispiel in Guernsey, Kopenhagen und London. 20 Milliarden Euro erhält die Tochter. Sicher angelegtes Geld in Staats- und Unternehmensanleihen, in Pfandbriefen und zum Teil in komplexen Wertpapierpaketen.
Das mit Luxemburg war anfangs vernünftig und eine gute Sache,
sagt ein hochrangiger Insider. Anfangs. Denn die Banker verschlechtern später die Qualität der Reserve. Das Geschäftsmodell der HSH-Tochter sieht nämlich vor, dass sie schnell und weitgehend unabhängig an den Kapitalmärkten agieren kann. Das aber heißt, die Luxemburger Tochter darf Geschäfte abschließen, deren Gefährdungspotenzial Hamburg und Kiel im Zweifel nicht kennt. Ein fataler Fehler, wie sich 2008 zeigt. Und zudem eine Verletzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben, weil die Aufsichtsbehörde aller deutschen Banken die BaFin vorschreibt.
Es sind Verfahren zur frühzeitigen Identifizierung von Risikopotenzialen einzurichten. Die Verfahren müssen gewährleisten, dass alle wesentlichen Risiken im Kreditgeschäft auch auf Gruppenebene frühzeitig erkannt, vollständig erfasst und in angemessener Weise dargestellt und überwacht werden.
In der Bank hat man nie verstanden, Risiko transparent zu machen und zu managen,
berichtet ein Beobachter. Jede Sparte mache ihr eigenes Ding, sagt ein anderer. Sie kontrollierten sich selbst. Kapitalmarktvorstand Franz Waas will gemeinsam mit seinem Bereichsleiter Martin Halblaub diese fehlerhafte Organisation ändern. Jedenfalls schlägt der durchsetzungsstarke Bayer eine Art Bank in der Bank vor. Dadurch könnten unter anderem Risiken zentral erkannt und gesteuert werden. Waas beißt damit aber bei seinen Vorstandskollegen auf Granit. Es heißt, das Machtgefüge im Vorstand könnte sich verschieben.
Wenn Sie so ein Steuerungsinstrument haben, dann kann es sein, dass Marktbereiche das Signal bekommen, kein Wachstum, kein Kredit, zu viel Konzentration. Das ist natürlich mit dem Selbstverständnis eines Marktvorstandes nicht unbedingt vereinbar.
Vielleicht wollten sich die Vorstandskollegen aber auch nicht in die Karten sehen lassen. Waas verlässt Ende 2005 die Nordbank.
Das Jahr 2006.
Es ist wohl das Schicksalsjahr der HSH Nordbank. Von Machtkämpfen im Vorstand ist die Rede. Der Posten des Kapitalmarktvorstandes bleibt vakant. Und Erträge und Bilanzsumme liegen immer noch zu niedrig. Börsenreife sieht anders aus. Der Gang an die Börse aber ist seit der Fusion geplant und gern gesehen von den Eigentümern, den Ländern. Um in den Sparten Immobilien und Schiffen rascher neue Kunden einzuwerben, engagieren die verantwortlichen Vorstände Peter Rieck und Hans Berger eine Heerschar teurer Berater und externe Vertriebsteams, die für jedes Neugeschäft Boni erhalten. Ein Insider weiß:
2006 ist die Strategie gewesen, das US-Immobilienportfolio massiv auszubauen. Der Leiter des New Yorker Büros hat dabei vollkommen eigenständig gearbeitet. Innerhalb eines Jahres ist das Volumen dort um bis zu 5 Milliarden Dollar aufgebläht worden.
In anderen Niederlassungen zieht das Neugeschäft ebenso deutlich an, ohne dass darüber detailliert an die Mutter berichtet wird, so auch in Luxemburg. Und das selbst dann nicht, als die Luxemburger Tochter Zweckgesellschaften gründet, die außerhalb der Bilanz geführt werden. Für sie muss die Mutter aber gerade stehen, wenn etwas schiefläuft. In diese Briefkastenfirmen in Steueroasen werden Milliarden aus der eisernen Reserve verschoben. Die sicheren Papiere tauschen Händler anschließend nach und nach gegen Kreditderivate aus. Kreditderivate mit Bestnoten, die hohe Erträge versprechen. Die Bestnoten von Staatsanleihen sind aber nicht das gleiche wie die eines Kreditderivats. Sie sehen im Geschäftsbericht jedoch genauso aus. Die Tochter in Luxemburg untersteht zu dieser Zeit Martin Halblaub, jetzt Leiter der neuen Abteilung Global Markets. Für Halblaub, der gern seinen eigenen Kopf durchsetzt und als risikofreudiger und brillanter Konstrukteur von Kreditderivaten gilt, sei die Abteilung eine Spielwiese gewesen, erzählt ein früherer Mitarbeiter.
Ein promovierter Mathematiker hat 2 Wochen gebraucht, um manche Wertpapiere von Herrn Halblaub zu verstehen. Englischsprachige Verträge von bis zu 300 Seiten waren für normalsterbliche Risikoanalysten einer Landesbank unfassbar.
Die umfangreichen und hochmathematischen Anlagepapiere sowie der hohe Arbeitstakt überforderten die Mitarbeiter immer öfter, gerade in Kiel, so ein Insider.
Bei den Transaktionen rennt das Risikomanagement der Arbeit hinterher. Das Problem ist auch beim Risikocontrolling, dass sie nicht mit der rasanten Geschwindigkeit mithalten können, wie sich die Geschäfte entwickeln. Außerdem werden Verantwortliche immer wieder ausgetauscht.
Dokumente belegen die Überbeanspruchung der Mitarbeiter. Bei einem Kreditantrag für den Kauf eines Wertpapiers beispielsweise sind die Controller nicht fähig, das Verlustpotenzial des Papiers zu ergründen. Sie verstehen den Formelsalat nicht. Unter einem Antrag über 1 Milliarde Euro steht:
Wir sind nicht in der Lage, so komplexe Papiere zu analysieren. Wir raten vom Kauf ab.
Keine Einzelfälle, erzählt ein früherer Mitarbeiter.
Dass das Kreditrisikomanagement anführte, sie könnten einer Konstruktion nicht folgen, gab es mehr als einmal. Was manche Bereichsleiter dazu veranlasste, den Risikoleuten mangelnde Markterfahrung und Expertise vorzuwerfen, die ihnen auch tatsächlich fehlten.
Statt innezuhalten, genehmigt der Vorstand mit 4 Stimmen das Milliardengeschäft. Und in anderen Fällen überstimmt der Vorstand seine Risikoanalysten und genehmigt Kredite, die den Controllern zu gewagt erscheinen. Zocken die Vorstände des Börsengangs wegen? Die Prüfungsgesellschaft KPMG weist in einem streng vertraulichen Bericht aus dem Frühjahr 2009 dem Vorstand nach, dass er zwischen 2006 und 2007 den Kauf vieler strukturierter Wertpapiere im Eilverfahren freigab. Eilverfahren heißt, die Risikoabteilung hat nur wenige Tage statt mehrerer Wochen Zeit, um den Antrag zu prüfen, der das Geld für den Wertpapierkauf freigibt. Im Eilverfahren kauft der Vorstand Papiere, hinter denen keine realen Sicherheiten wie Häuser oder Unternehmen stehen, sondern wiederum mathematisch konstruierte Papiere, sogenannte synthetische CDOs. So schreibt KPMG:
In den Jahren 2006 und 2007 wurde unter Anwendung des Schnellankaufverfahrens synthetische CDOs erworben, die in starkem Umfang zu den Verlusten der Jahre 2007 und 2008 beigetragen haben. Mit einem Investitionsvolumen von 1 Milliarde Euro machen diese Transaktionen 45% der von uns in unserer Stichprobe geprüften größten verlusttragenden Geschäfte aus.
So unbekümmert, wie die Vorstände offensichtlich hunderte Millionen anlegen, so unvorsichtig gehen sie im Nachhinein mit den Papieren um. Zu keiner Zeit überwacht ein konzernweites Frühwarnsystem das Kreditersatzgeschäft. Der Vorstand hat kein Frühwarnsystem eingerichtet. So übersehen die Vorstände im Zweifel, dass sich Ende 2006 die Märkte anfangen zu drehen. Es geht abwärts. Der neu eingestellte Kapitalmarktvorstand jedenfalls verlässt die Bank Ende 2006 nach nur wenigen Monaten. Es heißt, er sei eine schwache Persönlichkeit. Vielleicht hat der Neue aber die Machtkämpfe nicht mitspielen wollen. Vielleicht konnte er den Risikohunger nicht teilen. Und es war ihm nicht möglich, sich in das zersiedelte und schlecht dokumentierte Portfolio des Kreditersatzgeschäftes rasch einzuarbeiten. Zeitgleich kündigt Martin Halblaub, Leiter Global Markets. Auch Alexander Stuhlmann geht, der Vorstandsvorsitzende. Hans Berger übernimmt den Posten. Stuhlmann wolle den Börsengang nicht mehr mitmachen, heißt es. Der ist greifbar nah. Seit Ende des Jahres sitzt erstmals in einer Landesbank ein privater Investor am Eigentümertisch, der britische Finanzinvestor J.C. Flowers. Von ihm kommt zusätzlich Druck.
Die Jahre 2007 und 2008.
Drei Vorstände sind weg, der Posten des Kapitalmarktvorstands ist wieder vakant und der Weltmarkt agiert zunehmend nervös. In den USA häufen sich die Meldungen, dass Hausbesitzer ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Erste Vorboten kündigen größere Verwerfungen an Kapitalmärkten und Börsen an. Ausgerechnet jetzt fehlt ein Kapitalmarktexperte im Vorstand. Dieser folgt unbeirrt seiner Strategie: Börsengang. Die Bank braucht Erfolge wie den Superlativ »größter Schiffsfinanzierer der Welt«. Und wer warnt, hört den Spruch:
Ob Subprime oder nicht, es ist eine Immobilie und eine Immobilie ist sicher.
Noch kurz vor dem Absturz der Märkte finanziert die Bank ein Bürohaus in den USA. Da ist es längst zu spät, das Kreditersatzgeschäft verlustfrei zu reduzieren, wie es Mahner gefordert hatten. Vorstandschef Hans Berger ignoriert sie und verteidigt stattdessen das Geschäftsmodell der HSH als krisensicher. Weiß er nicht oder verschweigt er, dass sich zeitgleich die Löcher in den Büchern und auf den Konten vergrößert haben? Besonders die 24 Zweckgesellschaften machen Riesenverluste. Für Wolfgang Kubicki, Fraktionsvorsitzender der FDP im Schleswig-Holsteinischen Landtag, hat Berger gelogen.
Im August 2007 ist Herr Berger gefragt worden, ob die HSH Nordbank am Subprime-Markt engagiert ist in den Vereinigten Staaten. Das hat er verneint, das hat er übrigens auch öffentlich verneint. Und auch die Tatsache, dass noch im Mai 2008 erklärt wurde, die Bank stünde hervorragend da und die Kapitalerhöhung benötigen wir nicht, um die Finanzkrise zu bewältigen, sondern um seine Wettbewerbsposition zu verbessern. Diese Aussage war definitiv falsch, war eine Lüge.
Eine, die für Hans Berger ohne Konsequenzen bleibt. Die Bank erhält im Juli 2008 ihre Kapitalerhöhung von den Ländern. Erst im September wird das Kreditersatzgeschäft von offiziell 30 Milliarden, größtenteils gepflegt über Luxemburg, abgebaut. Da geht die US-Investmentlegende Lehman Brothers gerade in die Pleite. Das Ende ist bekannt. Kein Börsengang, der Titel Vorzeigebank weg. Mehr als 3 Milliarden Euro Verlust und weitere 10 Milliarden könnten folgen. Hamburg und Schleswig-Holstein haben noch einmal 3 Milliarden überwiesen und stehen finanziell mit dem Rücken an der Wand. Es ist ein hoher Preis, den sie zahlen. Sie haben die HSH-Manager zu oft in Ruhe gelassen. Sie steckten die Dividenden ein und freuten sich über das Prestige, stellten aber kaum Fragen. Dass die Erfolge Scheinerfolge waren, haben sie ignoriert.
Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von
Dr. Wolfgang Peiner.
Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
Dr. Wolfgang Peiner will dem NDR kein Interview geben. Der Ex-Finanzsenator von Hamburg kennt die Bank wie kein Zweiter. Schon vor der Fusion saß er im Aufsichtsrat, zuletzt als Vorsitzender. Er ist Wirtschaftsprüfer und liest Bilanzen wie andere die Zeitung. Den Vorständen sei Peiner immer ein guter Gesprächspartner gewesen, ist zu hören. Wieso hat er dann die Intransparenz hingenommen und die hohen Wertberichtigungen, das ungesunde Wachstum gut geheißen und das fehlende Risikocontrolling abgenickt? Die eigene Verantwortung schiebt Peiner in einem Interview mit der Zeitung Die Welt vom 21. Juni auf andere.
Ich frage mich mit der Kenntnis von heute, ob ich nicht eher hätte sehen müssen, dass das Wertpapierportfolio der Bank zu groß war. Diese Frage müssen sich alle Aufsichtsratsmitglieder stellen, die seit 2003 mit dabei waren. Vor allem aber richtet sich diese Frage an diejenigen Vorstände, die damals dieses Geschäftsmodell zu verantworten hatten.
Langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats war auch Heide Simones, Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein AD. Sie hat die Fusion mitbegleitet. Auf Anfragen meldet sie sich nicht. Vor 2 Monaten sagte Heide Simones aber dem NDR-Fernsehen:
Die Bank stand gut da, sie machte Gewinne, schöne Gewinne, die Bilanzsumme wuchs. Und ich hatte es mal genannt, wir waren mehr oder minder besoffen von dem Erfolg. Sie müssen sich auch darauf verlassen können, wenn Sie den Vorstand fragen, dass er Ihnen die Auskunft gibt, die richtige ist, nach bestem Wissen und Gewissen. Es kann sein, dass man nachkorrigieren muss, wenn man etwas nicht gewusst hat. Und das alleine macht den Aufsichtsrat stark und macht am Ende auch den Vorstand stark, denn Sie brauchen einen starken Aufsichtsrat, um gute Geschäfte machen zu können. Wenn Sie dauernd diese Heimkämpfe haben, dann kommen Sie keinen Schritt weiter.
Aufsichtsräte, die vertrauen, statt zu kontrollieren. Im Sinne des Aktiengesetzes ist das nicht. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen, heißt es da. Simones Parteikollege, der Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, hat es als Aufsichtsrat von 2003 bis 2007 mit der Überwachung des Vorstandes auch nicht so genau genommen.
Die HSA Nordbank hat einen Vorstand, der ist für das operative Geschäft zuständig. Sie hat einen Aufsichtsrat, dem gehören 20 Mitglieder an, 4 davon sind Politiker, nicht 14, nicht 16, sondern 4. Da sind darüber hinaus Bankfachleute drin, da sind Wirtschaftsfachleute drin, der Chef der Unternehmensverbände, da sind Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter drin, da sitzt die Bundesbank mit am Tisch, da hat die Finanzaufsicht des Bundes mitgewirkt, da sind hochbezahlte Wirtschaftsprüfer am Werk gewesen, die alles, worüber dort gesprochen worden ist, testiert haben und die selbstverständlich den Sachverstand haben, den die Politiker nicht selbst haben können und andere Aufsichtsratsmitglieder auch nicht. Ist man fehlerlos und hätte man vielleicht nicht doch an der einen oder anderen Stelle mal eine Frage mehr stellen können oder müssen, das muss ich mir gemeinschaftlich mit allen anderen, die über die vielen Jahre im Aufsichtsrat waren, natürlich die Frage gefallen lassen.
Die Antwort bleibt Ralf Stegner allerdings schuldig. So wie auch Olaf Behm, Betriebsratsvorsitzender der HSH, ebenfalls Aufsichtsrat seit vielen Jahren.
Sommerfeld, ich habe den NDR hier für Herrn Behm. Die Dame sagt, sie sei verabredet. Um wie viel Uhr sind Sie verabredet? Jetzt um
11.30 Uhr.
11.30 Uhr, sagt die Dame. Also ist abgesagt.
Vorstände, die nicht zu ihrer Verantwortung stehen und Aufsichtsräte, die schweigen oder nichts gemerkt haben wollen von dem heißen Reifen, den die HSH-Mannschaft fuhr. Das könne nicht sein, sagt der einstige Vorstandsvorsitzende der Norddeutschen Affinerie und Ex-Minister für Wirtschaft in Schleswig-Holstein, Werner Marnett.
Ich bin viele Jahre Vorstand gewesen, viele Jahre Vorstandsvorsitzender. Ich bin in einer ganzen Reihe von Aufsichtsräten gewesen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man als Aufsichtsrat, wenn man seine Aufgabe ordnungsgemäß durchführt, dass einem solche Dinge nicht auffallen. Zumal man als Vertreter des Anteilseigners ja auch erstens mal im Risikoausschuss vertreten ist oder zumindest Zugang zu den Akten und Protokollen des Risikoausschusses hatte. Also da muss man schon sehr stark die Augen schließen, wenn man das nicht merkt.
Diesen Vorwurf, Augen zu und durch, macht der Hamburger Rechtsanwalt Gerhard Strater auch der langjährigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der HSH Nordbank, der BDO Deutsche Warentreuhand. Gegen sie hat Strater ebenso Strafanzeige gestellt, weil es nach seinen Angaben nicht sein darf, dass Wirtschaftsprüfer, die jährlich die Bücher der Bank durchsehen, nicht auffällt, dass sich ihr Kunde selbst gefährdet. Dani Partum in der Inforadio. Ich würde sehr gern zu den Wirtschaftsprüfern Herrn Erlemann oder Herrn Rohart. Sind die da?
Presse macht ja nur Frau Katzmatzik, ne? Und dann müssten Sie nur mit Frau Katzmatzik sprechen, aber die ist heute nicht im Haus und von daher kann Ihnen niemand anders hier eine Auskunft geben.
Die Prüfungsgesellschaft BDO kennt die HSH Nordbank, seit diese noch als hamburgische Landesbank firmierte. Sie residiert gleich um die Ecke vom HSH-Sitz in Hamburg. War die BDO zu vertraut mit der HSH? Die BDO hat jedes Jahr bescheinigt, dass alles in Ordnung ist. Dieses Testat sage aber lediglich aus, dass die Rechnungslegung der Bank gesetzeskonform sei, mehr nicht, erklärt Stefan Müller, Professor an der Universität der Bundeswehr in Hamburg.
Der Prüfer muss die Risiken erkennen, er muss ja die Risiken, die im Lagebericht drinstehen, einschätzen, ob die zutreffend dargestellt sind. Er muss auch vor der Prüfung überprüfen, ob das Unternehmen fortbestehen wird. Das heißt, eine Fortbestandsprognose machen, um überhaupt das Handelsrecht, die handelsrechtlichen Vorschriften oder die Vorschriften nach IFRS anwenden zu können. Also damit im Prinzip muss er sich schon mit den Risiken des Unternehmens beschäftigen. Aber es ist eben nicht seine Hauptaufgabe, diese Risiken dann auch nach außen an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Da darf ich nur auf diese Erwartungslücke hinweisen, dass im Prinzip der Wirtschaftsprüfer das nicht einzuschätzen hat, was da drin steht, sondern er hat nur zu testieren, ob das gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften oder der IFRS-Regelung als tatsachengemäß angesehen werden kann. Und das im Prinzip trifft auf den Lagebericht ähnlich zu. Und dementsprechend also ist es nicht so, dass er jetzt in dieser Art und Weise da jetzt außen hätte Signale geben müssen.
Der Prüfungsgesellschaft BDO wurde 2002 schon einmal vorgeworfen, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Das war bei der Prüfung der Bankgesellschaft Berlin. BDO zahlte letztlich 12 Millionen Euro Schadensersatz. Im Aufsichtsrat der Berliner Bankgesellschaft saß zur Zeit der Affäre übrigens Dr. Wolfgang Peiner. Rechtsanwalt Gerhard Strate aus Hamburg ist sich sicher, dass es für eine Anklage reichen werde.
Nur man muss natürlich sehen, das gesamte Verfahren ist auch ein Politikum. Und ich bin nicht so naiv zu glauben, dass die Strafjustiz und auch ihre Staatsanwaltschaft sich völlig von Einflüssen der Politik frei hält, selbst wenn man darum bemüht ist. Es geht natürlich auch hier ein politischer Druck aus, der nicht unbedingt verbal geäußert wird, aber es sind Erwartungen, das kann natürlich die Geschwindigkeit dieser Ermittlungen beeinflussen, kann auch möglicherweise das Ergebnis beeinflussen.
Die Beratungsgesellschaft KPMG weist den HSH-Vorständen jedenfalls erhebliche Organisationsmängel nach. Vorstände und Aufsichtsräte haben nicht sorgfältig, gewissenhaft, umsichtig und verantwortlich gehandelt. Franz Waas, der einstige Kapitalmarktvorstand, ist heute Vorstandschef der DK Bank, der Vermögensverwalterin der Sparkassen. Martin Halblaub, sein Bereichsleiter, Vorstand bei der NordLB. Hans Berger ist Privatier und Peter Rieck führt die HSH immer noch. Politisch werden die immensen Verluste der Landesbank ebenso ein Nachspiel haben. Die Länderparlamente Hamburg und Schleswig-Holstein haben parlamentarische Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Und die Bank selbst? Sie schweigt zu den Fehlentscheidungen ihrer Vorstände und Aufsichtsräte hartnäckig.